Es folgt eine Konversation mit Dr. Peter Leo, sein bereits zweiter Gastauftritt bei ReTalk. Wie, warum und in welchem Rahmen wir uns zusammengesetzt haben, erfahrt ihr im Podcast selber. Die Themen sind weniger sportwissenschaftlich angehaucht, was interessant ist, da Peter in der Zwischenzeit seinen PhD abgeschlossen hat und man eigentlich davon ausgehen sollte, dass Sportwissenschaft durch seine Adern fließt. Stattdessen haben wir uns ein bisschen über Philosophie des Lebens, Philosophie des Sports, was macht richtig erfolgreiche Leute im Sport, sprich mitunter die Coaches und Top-Wissenschaftler, die ihn betreut haben während seines Prozesses, was vereint die? Wie sehen wir die absurden und interessanten Entwicklungen in unserem Sport, im Triathlon, junge Leute, die Rekorde brechen? Wie stehen wir zur der staatlichen Ausbildung zum Triathlon-Trainer in Österreich? Wir plaudern über Gott und die Welt und alles, was dazwischen ist. Wünschen viel Spaß beim Hören. Stay strong, stay curious, stay motivated. Rework. Willkommen zu Massimos Philosophie-Corner. Der Ort, an dem subjektive Meinung auf objektive Realität trifft. Doch was bedeutet objektiv oder Realität? Leben wir tatsächlich in einer dualistischen Welt? Lasst uns zusammen auf eine Reise durch die unendlichen Weiten des Multiversums gehen.
Seit dem Ride with Passion Podcast wieder mein deutschsprachiger Podcast seit langer Zeit. Ist wieder mal gut.
Ja, es ist eh geil. Peter, servus. Du bist der bis jetzt einzige Gast im ReTalk Podcast und bist schon das zweite Mal wieder da. Das kann zwei Gründe haben. Du bist einfach so gut oder uns gehen die Gäste aus, aber das weiß ich nicht. Wie geht's da?
Ja, danke Massimo. Das ist ja heute eine relativ spontane Aktion. Ich weiß nicht, ob das erwähnen kannst, wo wir uns jetzt gerade befinden.
Ja, hau raus.
Erzähl. Wir sind ja gemeinsam jetzt auf Trainerkurs.
Richtig.
Auf der Google. Ja. Und wir haben, glaube ich, die Woche oder die Tage schon vieles erlebt. Gutes und auch Schlechtes, glaube ich.
Kann man vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das ist ja das Orge. Ich meine, letztes Mal, als wir geredet haben, warst du ja gerade noch im Fertigstellen von deinem PhD-Prozess. Jetzt hast es, ist das Leben ein anderes. Ist man danach ein anderer Mensch? Wird man anders wahrgenommen? Präsentierst du dich selber anders? Und warum bist du jetzt erst recht wieder auf der Schulbank und lernst?
Das habe ich auch, also für die erste Frage, was man gestellt hat, ob es leichter ist. Ja. Ich habe es gehofft, dass es leichter ist. Ja. Ich kann es jetzt sagen, es ist nicht leichter, es ist im Gegenteil.
Du hast gedacht, es werden dir mehr Türen und Toren geöffnet vielleicht?
Oder? Nein, ich glaube, ich hätte es erwartet, dass das Stresslevel dann noch weniger wird.
Ja.
Aber es ist eigentlich nicht weniger geworden. Es ist zum Teil hat sich einfach auch intensiviert.
Ja.
Und von dem her ist es aber trotzdem jammern auf hohem Niveau. Also ich genieße ja nach wie vor das, was ich machen kann und darf.
Ja.
Und der Grund, warum ich jetzt wieder in einer Fortbildung bin, in der Triathlon, Spezialtrainer Triathlon, ist einfach, weil ich den Austausch mit Kollegen, aber auch trotzdem neue Ansätze von Trainer, vor allem was den Praxisteil betrifft, extrem relevant finde. Also es ist sicher die Theorie auch interessant, da wiederum andere Konzepte zu hören, aber da sage ich mal, dass die Theorie sich anzueignen, das ist heutzutage auch mit diesen Online-Ressourcen, was man hat, über Podcast, über Studien, über Literatur in allgemein.
Ist ja echt alles verfügbar, wenn man es sich ehrlich ist, oder? Wenn man nur lang genug sucht, hast jedes Grundlagenwissen auf deiner Fingerspitze im Internet. Musst nur wissen, wo du suchst, was vielleicht deine eigene Kunst ist, oder? Wem du zuhörst. Aber du sitzt jetzt da.
Genau, und sehe ich auch so, also das Theorie ist eben das eine, das was sich eher leichter aneignen lässt. Aber der Mehrwert für mich in der Trainerausbildung ist einfach, gemeinsam am Schwimmbad zu stehen, gemeinsam in der Kraftkammer zu stehen, Übungen vorzuzeigen, Übungen zu beobachten, aber auch anzuleiten. Und das sind so die Soft Skills, die sind ja im Trainingsprozess als solches ja auch immer gefragt. Mhm. Aber keiner kontrolliert eigentlich einmal den Trainer, wie er das macht.
Ja.
Beziehungsweise ob diese Abläufe richtig sind und vom Vorzeigen richtig sind. Also, und das ist jetzt schon etwas, wo immer wieder aufgefallen ist, da gibt es sehr, sehr viel Potenzial auch bei mir. Das korrekte Vorzeigen, das korrekte in einer gewissen Weise Ansprechen von Stärken und Schwächen. Ja. Und das, glaube ich, das lernt man in keiner anderen Ausbildung
das,
so gut.
Das Real-Life-Gespür, was du einfach niemanden auf einer PowerPoint-Folie beibringen kannst, wo es dastehst, wo es machen musst, wo es selber agieren musst. Das ist ja das Lustige. Ich habe mir echt gedacht, dass du so in einem Kurs ganz anders sein wirst. Dass du halt, und so, die Leute sehen dich ja auch so. Die Leute wissen von deinem Titel, die meisten Leute kennen dich irgendwie und denken sich wahrscheinlich, gerade bei physiologischen Fragen, schaust dann meistens, kommt der Blick zu dir rüber, so, was sagt jetzt der Peter, was hat er dazu zu sagen? Und du bist dann meistens eher relativ still, hörst du das an, machst du sicher deine Gedanken, aber du bist eher der, der dann noch mehr Fragen stellt, da wo er sich nicht auskennt. Der, du weißt, was du weißt, wo deine Limitationen sind und gehst aber auch extra dahin, wo du nicht weißt. Und ich glaube, das ist ja Kunst, weil wir Menschen sind oft prädisponiert zu sagen, wo ich mich auskenne, da fühle ich mich wohl, da bin ich daheim, da bleibe ich, weil da anders, da macht's mir ja Angst da drüben. Aber du schaffst es irgendwie zu sagen, hey, das da drüben ist die Wachstumszone, oder? Würdest du so definieren? Und wenn ja, wenn du es so siehst, wie hast du dir das erarbeitet oder wie erhältst du dir das, differenziert zu bleiben, Fragen zu stellen, ja, curious zu bleiben, ja? Verstehst du, was ich meine?
Ja, also ich glaube, was es nicht darum geht, irgendwelches Wissen zu demonstrieren beziehungsweise Expertise zu zeigen. Ich glaube, das geht's, glaube ich, auch gar nicht in der Ausbildung. Und am Ende muss man ja anerkennen, dass man das, was man weiß, in ein Feld sehr, sehr eigentlich eine Nische abbildet und eigentlich nie zu verallgemeinert werden darf. Und vor allem dieser theoretische Input und da zum Teil die unterschiedlichen Ansätze, was auch die Theorie betrifft, sind spannend und die muss ich immer in einer gewissen Weise einmal davor wirken lassen, ja? Bevor ich eigentlich dann am Ende zu Fragen oder so aushole. Und das habe ich vielleicht auch gelernt zu früher. Früher habe ich immer relativ schnell dann mit Fragen rausgeschossen, aber eben zum Teil unüberlegt.
Und du glaubst, das ist schlecht, unüberlegt zu schnell zu fragen?
Also ich glaube, es ist besser, wenn man sich davor mal das Ganze selber durchdenkt, ja. und ein bisschen reflektiert und auch sich einmal Zeit gibt und einmal abwartet und dann vielleicht sogar gezielter eine Frage stellen kann.
Okay. Wo aber oft vielleicht einmal der Moment vorbeigeht, weil wenn ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung rede, fast das Gegenteil. Wenn ich an meinen Bachelor, ersten Master zurückdenke, ich habe mir immer gedacht, studieren ist ja einfach nur, sitzt im Hörsaal und hast die ganze Zeit back and forth, stellst Fragen, Diskussion und es war halt das Gegenteil, weil sich alle anscheißen, weil alle wahrscheinlich, keine Ahnung, sie denken, sie wissen nicht zu viel, trauen sich eben nicht zu fragen und dann geht der Moment vorbei. Verstehst du, was ich meine? Das gibt's ja auch. Ja? Also ist die Frage, hau ich jetzt manchmal die Frage einfach raus, auch auf die Gefahr hin, dumm zu wirken und sie vielleicht unreflektiert zu stellen? Oder nehme ich mir die Zeit und dann vergeht vielleicht der Moment und ich stelle die Frage nie? Ja? Also, weißt du, was ich meine?
Ich glaube immer grundsätzlich, es gibt keine dumme Frage.
Ja.
Und ich glaube, einer, der was in seinem Feld sich sehr auskennt, der weiß das auch einzuordnen. Also ich glaube, es ist kein Referent da, um einen jetzt bei einer Frage zu typieren. Und wenn das einer macht, dann zeigt es eigentlich nur selber, dass er unsicher ist oder dass er eigentlich nicht weiß, von was er redet. Dementsprechend muss man da sicher auch den Schüler oder den Auszubildenden, den Studierenden entgegenkommen eigentlich und ihn da abholen, wo er jetzt gerade vom Informationsstand
ist. Muss eigentlich die Größe des Vortragenden sein, oder? Und auch die Kompetenz, das macht wahrscheinlich die Kompetenz dann aus, die Spreu vom Weizen trennt.
Finde ja, und dementsprechend ihn auch dann vielleicht selber ein bisschen zum Lösungsweg selber hinzuführen, weil so, glaube ich, hat man den meisten Informationsgewinn für sich selber.
Ja, ja, harte Aufgabe auf jeden Fall. Um es zu konkretisieren, wir sind ja beim BSPA-Trainerkurs da, Triathlon-Spezialtrainer, also quasi so die letzte oder sagen wir vorletzte Ausbildungsstufe rein von der staatlichen Seite für Trainer. Wir wollen keine Namen nennen, aber was ist dein Resümee? Wie ist so eine staatliche Trainerausbildung, wo ja Leute am Ende des Tages mit einer staatlich geprüften Lizenz dastehen, was ja was hermacht. Und das macht bei Athleten wahrscheinlich auch was her. Und jetzt ist die Frage, was ist unsere Inside-Perspektive? Wie empfinden wir es jetzt? Ne?
Also ich finde sowohl grundsätzlich in Österreich sehr, sehr privilegierte Ausgangssituation im Vergleich zu anderen Ländern, dass wir wirklich eine sehr, sehr unterstützende Wahrnehmung hinsichtlich der Trainerausbildung haben, dass uns das eigentlich jetzt im Großen und Ganzen bis auf ein paar Umkosten nicht viel finanziellen Aufwand kostet. Das ist eigentlich einmal ein Riesenvorteil, um überhaupt den Ansporn zu schaffen, mache ich das. Ja. Der zweite große Vorteil, glaube ich, im Spezialtrainer hier ist einfach, dass man wiederum auf Leute trifft, Kollegen trifft, Bekannte trifft, mit denen man schon andere Ausbildungen beziehungsweise in der Vergangenheit Sachen erlebt hat. Und einfach dieser kollegiale Austausch eigentlich noch den Vorträgen oder zwischen den Vorträgen oder du siehst ja selber, wir kommen ja eigentlich bei den Vortragsfolien relativ spärlich voran, weil immer so interessante Zwischendiskussionen entstehen.
Das ist eine große Diskussionsrunde, gell? Wo dann Leute aber auch einfach nur teilweise ihre Meinungen reinwerfen und vielleicht gar nicht so reflektiert sind, wie man es auch gerne hätte, ja? Was wahrscheinlich auch dazu gehört, ja? Musst du selber wissen, was du daraus mitnimmst, ja? Hör ich mir das jetzt alles an, bringe ich es auf einen Nenner. Gibt's auch Schattenseiten? Irgendwas, wo du sagst, sorry BSBA, aber vielleicht gibt's Punkte, die kann man einfach besser machen, ohne jetzt Fingerzeig.
Ich glaube, im Rahmen der Möglichkeiten, wie es aktuell ist mit Corona und den ganzen Bestimmungen, glaube ich, ist der Kurs, vor allem der zweite Kurs, der da in Linz sehr, sehr gut organisiert. Ich glaube, wir haben da im Haus alles, was wir für unseren Kursteil mit Spezialgebiet Schwimmen eigentlich haben. Wir haben Top-Referenten mit dem Marco Wolf, den wo sie persönlich jetzt davor noch nie erleben haben dürfen, aber ich finde den sehr, sehr gut.
Absolut.
Vor allem in seinen praktischen Ansätzen sieht man einfach, dass der tagtäglich am Pool steht und mit der vielerlei von Athleten schon gearbeitet hat und einen extremen Erfahrungswert mitbringt. Ja. Und vieles dann eigentlich auch von der Theorie sicher vereinfacht, aber auch in einer gewissen Weise immer einen roten Leitfaden gibt und die nie eigentlich stehen lässt mit der offenen Frage und immer eigentlich auch an Lösungsansätzen arbeiten. Also das taugt mir bei Marco schon. Und natürlich auch, was mich schon imponiert, erstens sein Fitnesszustand, also er wirkt schon extrem fit und das wirkt, glaube ich, auch nicht nur auf Athleten, sondern glaube ich auch auf Trainer.
Ja.
Und sein sehr gutes athletisches Niveau, in dem dass er Übungen richtig vorzeigt und das wirkt extrem motivierend. Und dementsprechend
Es ist so lustig, dass du genau den Punkt ansprichst, weil der Alex das so oft in den Raum wirft. So, der Schwimmtrainer, der mit dem kugelrunden Bierbauch am Beckenrand sitzt, welchen Eindruck macht das auf den Athleten? Und vielleicht keinen, aber ich glaube, du vertrittst auch die Ansicht, wenn ich das so rausgehört habe, dass es schon irgendwas auslöst an den Athleten, wenn sie am Beckenrand ihr Vorbild oder zumindest ist die Person, mit denen sie verdammt viele Stunden verbringen in der Woche, wenn die halt vielleicht nicht den Lifestyle lebt, den sie aber selber leben. Ja? Das macht schon was mit den Leuten, oder? Und da ist der Marco eben genau das Gegenbeispiel.
Absolut. Ich glaube, es macht in der Hinsicht was, weil man einfach in einer gewissen Weise als Trainer, und davon bin ich überzeugt, ein gewisses Eigenkönnen mitbringen soll, um auch Übungen immer noch imstande sein vorzuzeigen, vor allem auf koordinativer Basis. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Und da sieht man ja, dass der koordinativ extrem top drauf ist. Ja. Und ob jetzt der Trainer von der Körperzusammensetzung ein bisschen stärker gebaut ist oder schwächer, ich glaube, das an dem liegt's nicht. Mhm. Ja. Ich glaube, vieles ist einfach, wie aktiv er in der Einheit auftritt. Und wenn er halt die ganze Zeit nur am Beckenrand sitzt und eigentlich nicht einmal eine Mühe wert findet, mitzugehen oder am Ende bei einer Übung das einmal ordentlich vorzuzeigen, Dann wirkt es natürlich extrem auf den Athleten.
Ja, und irgendwo kommt es beim Athleten an, voll. Was du auch angesprochen hast, ist dieses, vielleicht ist nicht immer jede Theorie 100% akkurat oder schieß mich tot, komplett evidence-based, aber da kommt es wahrscheinlich im Applied-Punkt, im Coaching-Punkt von dem Ganzen, worüber wir hier reden, auch gar nicht an. Ja? Und da habe ich mir selber oft schwer getan. Ich war selber oft so ein Hardliner, der sagt, na, es muss schon alles seine Richtigkeit haben und Lehrbuch, Physiologie und so. Es ist gar nicht einfach, da rauszukommen. Und da habe ich persönlich für mich so ein, wie soll ich es ausdrücken, Verbesserungspotenzial erkannt. So, Schuster, bleib bei deinem Leisten oder lass die Kirche im Dorf, wenn es jetzt im Applied-Part ankommt, kann auch ein geiler Coach sich mit Vereinfachungen behelfen und mit Sachen, die nicht komplett akkurat sind. Ja? Und das spielt ja jetzt ganz in das Thema rein, wie identifiziere ich so meine eigenen Limitationen und Schwächen? Ja? Und das haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Wie machst du das? Oder wie würdest du anderen Leuten vermitteln? Weil Lernen passiert da, wo ich mich nicht auskenne. Lernen passiert da, wo mein Können und da, wo ich hin will, nicht zusammenpassen. Und das tut weh. Wie behelfen wir uns als Researcher, als Coaches, als Athleten, immer wieder in diese Zone von, da fühle ich mich unwohl zu gehen, aber ich kenne mich gerade noch aus und kann lernen. Ja? Wie wäre man nicht zu gemütlich quasi im Endeffekt?
Das ist ein sehr, sehr tiefreichender Einblick,
ach, was jetzt nein, hast, ich aber eine Minute
ja, Antwort. Da hast du jetzt lang gebraucht, bis du das ausformuliert hast, auf was du das hinaus willst. Ich glaube, das ist ja extrem wichtig. Und wir reden jetzt da sehr von einem angewandten Bereich der Trainingspraxis. Und ich glaube, da muss man nicht immer alles perfekt evidence-based, wie du sagst, evidenzbasiert darstellen können und auch argumentieren können. Ich glaube, solange man als Trainer, und ich sage, da kommt zum Beispiel die Trainererfahrung extrem zum Tragen, wenn, wenn eine Trainererfahrung in der Hinsicht einfach funktioniert und man weiß, da hat man immer gute Erfahrungen gehabt, dann ist das Evidenz für den Trainingsprozess genug, das auch vielleicht zu vertreten. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wichtig, dass ein Athlet versteht am Ende, was er zu machen hat.
Ja.
Ja, dass man diese Kommunikationsbarriere schafft.
Wenn du meinst, er versteht, was er zu machen hat, dass er auch versteht, was das jetzt auf seinen Körper für einen Einfluss haben wird, dass er den Konnex oder dass er einfach nur das Training per se verstehen muss. Was genau meinst du jetzt?
Es gibt solche und solche Athleten. Ich glaube, es gibt solche Athleten, die was das einfach nur ausführen wollen und am Ende jetzt gar nicht darüber zu viel reflektieren. Und es gibt Athleten, die was das vielleicht auch danach wissbegierig macht und genauer wissen wollen, was stattfindet. Aber ich glaube, man muss beide Möglichkeiten dem Athleten anbieten und sagen, okay, es gibt die einfache Variante, wo man das vielleicht nicht zu Tode redet, weil es vielleicht gar nicht gefragt ist vom Athleten und die wollen es auch gar nicht wissen. Und es gibt Athleten, die wollen es genauer wissen. Und ich glaube, da muss man halt als Trainer das Gespür haben, wie man da auf den Athleten wirken
muss. Muss jeder Coach beides können? Das frage ich mich selber auf, weil ich bin an sich genau deiner Meinung. Und wir reden ja immer über das Gleiche und wir reiten das Pferd eh zu Tode, gehe auf das Individuum ein, evidence-based, schön und gut, aber am Ende geht es um die eine Athletin, den einen Athleten, aber muss jeder alles können, ne? Oder wann, wie gestehe ich mir selber ein, sorry, bei dir kann ich vielleicht nicht der beste Coach sein?
Ich glaube schon, dass man als Trainer mehr aus der einen oder aus der anderen Richtung kommt. Ich glaube schon eher, dass man entweder als Trainer es probiert immer zu argumentieren und in einer gewissen Weise immer diesen kausalen Zusammenhang sucht. Oder eher aus der Trainerschiene kommt, wo man das eher abstrakt macht und vielleicht ja einfach ein bisschen Voodoo-mäßig, was aber genauso erfolgreich sein kann. Also das schließt das eine mit dem anderen nicht aus.
Ein bisschen Voodoo klingt gut.
Ja, und ich glaube, am Ende ist es ein bisschen ein Mix als Athletentyp und Coachtyp, der was zusammenpassen muss. Und wie du sagst, es gibt einfach gewisse Konstellationen, da passt einfach nicht. Und ich glaube, das muss man aber dann in der Hinsicht auch professionell sehen. Und einfach sagen, okay, man hat es miteinander probiert.
Ja.
Man soll sich vielleicht trotzdem die Zeit geben, um das herauszufinden. Ich glaube, was falsch wäre, es pauschal vorne abzulehnen und sagen, es geht nicht. Ich glaube, es macht trotzdem, die Reise ist also mal wert, das auszuprobieren.
Ja.
Aber man soll sich darauf dann auch nicht irgendwie ausruhen und sagen, okay, nur jetzt dem Athleten zuliebe, halte ich das aufrecht, wenn man selber eigentlich als Trainer das Gefühl hat, es ist vielleicht nicht das, was ich mir vorstelle.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du aus Trainer-Coaching-Sicht, du bist ja der wahrscheinlich schon viele Athleten betreut hat als Coach. Du hast mehr Erfahrung als der Athlet quasi. Du hast als Coach mehr Erfahrung, wann das Match nicht passt als der Athlet und bist da eigentlich im Vorteil. Und wenn es dir jetzt nur ums Finanzielle geht, könntest du ja auch der Coach sein, der weiß, eigentlich klappt das mit dem nicht so ganz. Aber wurscht, der zahlt weiter, passt schon. Das heißt, die Frage an dich: Was würdest du Athleten für einen Tipp geben? Auf was für Fragen stelle ich am Coach? Auf was schaue ich in den ersten Wochen, Monaten in einer Zusammenarbeit, dass ich selber, wenn es vielleicht mein erster Coach ist, meine erste Coachin, auf was achte ich? Was frage ich, dass ich selber weiß, passt das für mich? Quasi mal umgedreht, ne? Dich jetzt in die Athletensicht versetzt.
Also ich glaube, das Wichtigste, wenn ich mir jetzt in die Athletensicht setzen würde, wäre mal der Gedanke, versteht er es, den Trainingsplan mit meinen anderen Alltags-Commitments, mit Familie, mit Ausbildung, mit Job zu berücksichtigen? Oder fährt es quasi immer gegen der Wand? Weil das sind, glaube ich, die größten Reibungspunkte, wenn entsprechend die Planung nicht mit dem anderen sozialen oder beruflichen Leben zusammenpasst. Und ich glaube, das ist jetzt im Großteil für Athleten ein extremer wichtiger, ein zentraler Faktor, weil
Hobbybereich, die wenigsten. Life comes first, oder?
Genau. Also, Und daraus, glaube ich, entstehen auch die meisten Missverständnisse beziehungsweise Struggles.
Ja.
Auf der anderen Seite natürlich im Elitebereich ist es ein bisschen anders. Mhm. Ja. Mhm. Da steht der Sport in erster Linie.
Ja.
Und da wird natürlich alles hinten nachgestellt.
Mhm.
Deswegen, es ist grundsätzlich natürlich schwer zu vergleichen, die zwei Seiten, und dementsprechend braucht es auch in einer gewissen Weise, glaube ich, andere Herangehensweise. Ja.
Mhm.
Reden wir jetzt von Top-Athleten, Elite-Athleten, da wo das vorrangige Ziel ist, quasi die Profikarriere zu verfolgen, oder im Sport als wichtiges, sage ich mal, Mittel für die Selbstverwirklichung oder die Selbstbestätigung oder...
Ja, vielleicht einfach ein bisschen körperliche Gesundheit.
Oder körperliche Gesundheit.
Vorsorge,
Gibt es viele Motive. Dann hat das natürlich einen anderen.
Ja. Glaubst du, es gibt nachhaltigere Motivatoren als Athlet als andere? Weil Selbstverwirklichung, Platzierungen, Zeiten, Vergleich mit anderen, also wir reden extrinsisch, intrinsisch motiviert. Hast du Erfahrungen gemacht, dass manche Ziele, wenn Athleten sie dir vielleicht sagen oder du es von anderen gehört hast, wo du dir im Hinterkopf schon denkst, wenn das dein übergeordnetes Ziel ist, wenn das dein Hauptmotivator ist, ich weiß nicht, wie lange du einen harten Trainingsalltag mit einem harten Leben zusammen durchhalten willst, oder?
Das stimmt. Ich glaube, viele sind zu extrinsisch motiviert. Also ohne, dass ich jetzt ein Sportpsychologe bin
Ein bisschen sind wir alle Psychologen.
Ja, ja. Sicher. Aber ohne, dass ich jetzt in die Thematik da von den Begrifflichkeiten eingehen würde, würde ich schon sagen, dass viele sehr extrinsisch vom Umfeld motiviert sind. Ja. Quasi gewisse Zeiten, gewisse Platzierungen, gewisse Qualifikationen zu schaffen. Mhm. Das ist, glaube ich, bei vielen ein sehr, sehr starker Antrieb. Mhm. Auf der anderen Seite, glaube ich, braucht man gewisse extrinsische Motivation im Leistungssport, um überhaupt nach vorne zu kommen. Also ich glaube, es ist wie immer die Mischung, die was ausmacht. Ja. Ich glaube, für den langfristigen Leistungsaufbau kann es aber nur über die intrinsische Motivation gehen.
Ja, ja. Du hast ja einige Athleten im Radsportbereich, die auch World Tour Sprünge geschafft haben, gell? Und dann hast die halt nicht ganz World Tour Sprung geschafft haben, aber die rein von der Performance her, wir reden ja da immer von kleinen Prozentabständen, wo sich unser einer denken würden, besteppert, die sind eh gleich gut, nur im Rennen zeigt sich's dann, nicht ganz. Merkst du da Unterschiede, rein gefühlt? Ich meine, du hast ein bisschen was erzählt von momentanen Forschungsprojekten, was da vielleicht eine Differenz sein könnte. Kannst du was erzählen, wenn du magst, wenn nicht, nicht. Aber eher so gefühlt, sind die Typen anders? Die den Sprung schaffen, die es wirklich dahin schaffen und die es halt gerade nicht schaffen, ne?
Ja, die sind zum Teil anders, weil sie charakterlich vor allem eine sehr, sehr starke Entwicklung machen. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, der was aus aktuellem Anlass vielleicht erwähnenswert ist, das, was unterschätzt wird mit diesem Ansatz, relativ früh Leute in die Welt zu bringen, wenn wir jetzt beim Radsport sind, also relativ früh Profikarriere anstreben, das birgt einige Gefahren. Und es ist zum Beispiel nicht mitunter immer die physiologische Determinante, die entsprechend jetzt limitiert ist oder die zum Teil echt bei Juniorenfahrern aufgrund vom professionelleren Training und so weiter wirklich sehr, sehr fortschrittlich schon entwickelt ist, sondern es ist mehr eigentlich auch das soziale Verhalten, was man extrem sieht.
Mhm. Also anders ausgedrückt, Frau Max Schwelle sind eh alle extrem geil. Aber
eben für... Und Radsport ist ein Mannschaftssport. Mhm. Ja. Für das Teamgefüge ist es extrem wichtig, dass der Athlet reift. Ja. In seiner Persönlichkeit, in seiner Wahrnehmung, aber eben auch in seinem sozialen Umgang mit anderen. Mhm. Und das kann man einfach in einer gewissen Weise als junger 18-Jähriger und nicht so, wie zum Beispiel dann als 20-, 21-Jähriger. Da macht ein Jahr extrem viel aus vom Erfahrungswert. Ja. Und oft ist es auch eben, wo man am meisten lernt, ist durch Scheitern. Mhm. Ja. Ja. Wo man in einer gewissen Weise in die Selbstreflexion kommt. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, das trifft nur nicht nur für den Athleten zu. Ja. Ich habe einige Athleten gehabt, da hat es in der letzten Zeit einfach Probleme gegeben, ja, wo man auch gescheitert ist. Ja, mit den Zielen, was man sich vorgenommen hat und mit den Zielen, was man sich eigentlich am Ende nicht realisieren hat können. Und, aber dieses Scheitern war auf der anderen Seite wieder Antrieb, es besser zu machen. Ja. Ja. Und ich glaube, das brauchst du als junger Athlet, aber das braucht man als junger Trainer, als junger, engagierter Wissenschaftler. Ich glaube, dieses Scheitern ist extrem wichtig, um selber wieder zur Selbstreflexion zu finden, um herauszufinden, was kann ich besser machen, was ich jetzt noch nicht weiß oder was ich jetzt noch nicht berücksichtigt habe. Ja. Es tut zwar in dem Moment weh.
Es tut wirklich weh.
Weil man muss es einsehen und es ist vielleicht eine bittere Pille zu schlucken. Ja. Ja. Aber auf lange Sicht ist es wieder was, wo glaube ich, was sich extrem auszahlt und wo man davon auch wieder profitiert.
Es ist so ein absolut lächerlich zentraler Punkt, dass es fast schon weh tut, wie recht du hast. Und es tut so weh, wie wenig man es nutzt. Ja, ich meine, was ist Lernen und Weiterentwicklung und Veränderung per Definition? Ist es per Definition das Hineinfallen in das Unbekannte, in das, was schmerzt, wo du scheiterst? Allein wenn wir vom normalen Lernen von Wörtern einer Sprache ausgehen, oder einem Handstand, das ist genau dasselbe Prinzip. Wenn ich immer das mache, was ich kann, wird sich rein per Definition auf neuronaler Ebene, auf muskulärer Ebene nichts verändern. So funktioniert unser Körper. Ist Energieausgabe minimierend. Und wenn er was kann, warum soll er auch nur ein Quäntchen Energie dafür verschwenden, was zu verändern? Das heißt, du musst scheitern. Und ich glaube, das muss Leuten mal wirklich da drinnen in ihrem Herzen und in ihrem Kopf bewusst sein, dass Scheitern nicht ein Nebenprodukt von dem Prozess zum Erfolg, sondern ein notwendiger Zwischenschritt. Ne? Scheitern ist nicht die Hürde zum Erfolg, sondern der notwendige Zwischenschritt zum richtig orgen Erfolg. Und das muss irgendwie nicht nur in die Köpfe, sondern auch in die, so dumm es klingt, in die Herzen der Leute bringen. Ja? Aber es tut verdammt weh. Ich meine, man kennt es ja aus der eigenen Erfahrung. Da, wo man selber richtig hingefallen ist, aber reflektiert hat und sich wirklich eingestanden hat, dass man auch vielleicht selber was falsch gemacht hat. Weil aus eigener Erfahrung, und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, oft ist man dazu angehalten, das dann auf externe Umstände umzuwühlen, oder? Also zu sagen, ja, ich bin gescheitert, da ist was passiert, aber das lag ja daran und daran und daran. Klassisches Beispiel, der Triathlet, der halt nicht seine Zeit im Rennen erreicht. Und die 50 äußeren Gründe, warum es nicht gepasst hat. Aber die Suche bei sich selber, und das ist verdammt hart. Wie machst du das? Also ich habe da selber noch, also ich merke, von Scheitern zu Scheitern fällt's leichter. Da ist auch ein Learning-Effekt, aber ich bin immer noch bei Gott nicht da, wo ich gern sein würde. Ja?
Ich glaube, das aber alle nicht.
Ja.
Um das geht's glaube ich auch gar nicht, sondern es ist schon mal der erste Schritt, glaube ich, wenn ich mir dem bewusst wäre, dass das dazugehört.
Ja.
Und nicht immer von der Wunschvorstellung, dass ich sage, okay, es muss immer genauso laufen. Und das ist oft da, wo man Input gibt, ja. Sehr viel Input, zeitlichen Input, finanziellen Input, egal was, ja. Und es kommt aber nicht der Output, was man sich erwartet. Ja. Und ich muss das aber am Ende einmal akzeptieren können, dass ich nicht immer, wenn ich so eine Art Aktion-Reaktion gleich kriege, ja, das heißt, Input ist gleich Output. Das wäre Wunschdenken.
Aber so, die Welt funktioniert nicht immer nach newtonischen Gesetzen, was das angeht, ja?
Genau, ist komplexer. Ja. Gibt's ab und zu ein schwarzes Loch, wo der Input versinkt, ja?
Wo alle Informationen aufgesogen
werden
ins Nichts, ja?
Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, am Ende die Kurve zu kratzen und das auch wieder für den Vortrieb zu nutzen.
Ja.
Und ich glaube, das ist dann auch zugleich wieder Antrieb.
Ja. Ich hoffe auch, dass ich glaube, es führt auch nichts darum, warum es durchzumachen, ja? Das ist die Sache, die ich gemerkt habe, irgendwann mit Worten und Sachen beschreiben. Schön und gut, es auch von anderen zu hören, ist ein bisschen Bestätigung für sich selber, aber gewisse Dinge musst du am eigenen Leib erleben. Dasselbe, was du angesprochen hast, wie hier beim Trainerkurs. Wenn es nicht selber im Becken stehst, die Übung durchführst, die dir angesagt wird, oder sie ansagst und selber coacht, wie willst du es umsetzen? Dann ist die große Frage Zufall. Zufall, Glück. Spielt das eine Rolle oder ist Zufall, Glück am Ende des Tages nur unser Unwissen, weil wir die komplexe Welt nicht gut genug verstehen? Also, wie siehst du das? Und die Welt ist lächerlich komplex. Wir kommen ja jedes Jahr drauf, dass wir noch weniger wissen, als wir davor gewusst haben, ja?
Du musst jetzt sagen, wie spart das jetzt eigentlich bei uns ist und wie zart wir jetzt in die Philosophie kommen.
Das stimmt natürlich. Ich will gar keine große Ausführung von dir um 10 Uhr am Abend. Aber Zufall, Glück, wie du es selber wahrgenommen hast in deinem Leben oder bei deinen Sportlern, bei deinen richtig guten und inzwischen auch Worldtour-Leuten, ne?
Es gibt ja so ein Sprichwort, das mag vielleicht jetzt abgedroschen klingen, aber jeder ist seines Glückes Schmied. Und ich glaube schon, dass da in einer gewissen Weise was dran ist, weil ich glaube, wenn du Commitment zeigst, wenn du einen entsprechenden Einsatz zeigst, wenn du ein Engagement zeigst, wenn du in einer gewissen Weise eine Leidensfähigkeit auch zeigst für den Prozess, ein Feuer zeigst, das ist ja quasi alles, was für Commitment steht, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit, wenn man es jetzt ein bisschen mathematisch betrachtet, zu entsprechend, dass ein Output erfährst. Ob der Output immer so groß ist, ist eine andere Frage. Aber irgendwas kommt immer zurück. Sei es ein sozialer Effekt, dass man auf neue Leute kennt, dass man neue Kontakte knüpft. Sei es ein monetärer Effekt, dass man irgendwo einen Benefit hat. Sei es ein Erfolgserlebnis im Sinne von eine Zielerreichung, was jetzt mehr dieses Materielle oder Immaterielle betrifft. Also irgendwo denke ich schon, dass in einer gewissen Weise ein Output zurückkommt. Ob jetzt immer der Jackpot zurückkommt, das weiß ich nicht. Ich glaube, selten ist der Fall. Und es sind meistens oft, also die Leute erwarten sich immer diese große Veränderung auf einmal. Und oft ist es so, dass eigentlich die Veränderungen immer Step by Step kommen.
Es ist so schön, dass du genau das sagst.
Und Und dann muss man eigentlich sich einmal die Zeit nehmen wieder, das zu realisieren und am Ende sagen, war eigentlich was ja ein Jackpot.
Ja. Was? Ja, es ist so wichtig. Also einer meiner Lieblingssprüche ist inzwischen, ich habe den sicher schon ein, zwei Mal erwähnt, people overestimate how hard something is and underestimate how long it takes. Alle Leute denken, mit harter Arbeit geht's von jetzt auf gleich und je ärger ich reinhau, Hit-Training, let's go, breche ich die Welt nieder, oder wie das heißt. Aber so wie du sagst, step by step, baby steps, incremental, jeden Tag ein bisschen, ja. Es klingt eigentlich so dumm, es klingt wie der ärgste Motivations-Larifari-Podcast, aber es ist schön, das von jemand anderem zu hören, der aus einer ganz anderen Schiene kommt im Leben oder einigermaßen anders und der auf dieselbe Erkenntnis gekommen ist, unabhängig, ja. Wird wohl was dahinter sein dann. Diese Consistency, genau wie im Trainingsalltag, Consistency is key. Wollen wir die Zeit nicht zu arg überstrapazieren, aber ein, zwei Punkte würden mich noch brennend interessieren. Du hast selber jetzt ein Aura-Ring drauf, habe ich gesehen. War der letztes Mal noch nicht, glaube ich. Datensammlung, Super Sapiens, Fitness-Tracker. Wie siehst du das Ganze? Mehr Daten, let's go, quantifizieren wir den Menschen durch und...
Na, es war ja eigentlich, das hat jetzt nicht unbedingt einen sportwissenschaftlichen Hintergrund, aber ich wollte eigentlich schon, ich kaufe einen Lobungsring. aber schade. Meine Freundin und ich haben uns entschieden, dass wir uns am Ende eigentlich irgendeine Verbindung suchen. Oh. Die, was uns irgendwie verbindet, ja. Cool. Das haben wir jetzt so eine gehabt. Und ein Tattoo wollten wir uns jetzt auch nicht stechen lassen.
Das wär's gewesen.
Ja, weil das vielleicht irgendwann bereut man das mal wieder. Na, Spaß beiseite. Und erstens taugt mir ein Ring. Ich wollte mal einen Ring. Aber ich wollte einen Ring auf der anderen Seite natürlich so ein bisschen, sage ich, okay, er muss mehr sein wie nur ein Ring. Und dann habe ich schon mehr gegoogelt und mir war ja Aura ein Begriff und auch Whoop. Und ich denke, bevor ich mir so ein Band drauf tue, will ich mir so einen Ring drauf. Okay. Und dann habe ich mir wirklich die Zeit genommen, bevor ich mir den gekauft habe. Und ich habe mich relativ früh interessiert, weil es ja vor Black Friday immer die Angebote gibt. Mhm. Oder bei Black Friday. Und davor werden davor schon ein, zwei gute Studien gelesen, wo der wirklich ja zum Teil diese Verhaltensänderung verändert hat. Das war relativ gute Studie in Frontiers, wo man sich angeschaut hat zwischen zwei Gruppen. Die haben beide quasi die gleichen Daten erhoben, einmal über einen Aura-Sensor, einmal über einen herkömmlichen. Und das bei Aura ist halt der Vorteil, du kriegst ein bisschen wirklich ein gestütztes Feedback.
Ja.
Also jeden Tag eine gewisse Zwischenevaluierung und auch entsprechende Empfehlung.
Ja.
Und die Gruppe hat das am Ende halt dann auch angewandt.
Okay.
Und das hat sich halt signifikant auf die Lebensqualität ausgewirkt.
Ja, das ist natürlich geil. Das heißt, die App ist schon auch so, ist ja mit einer App wahrscheinlich verbunden und da ist die Auswertung. Die ist schon so designt, dass da wahrscheinlich auch Verhaltensökonomen und Psychologen dahinter waren, die auch, wie die Message rübergebracht wird, schon designt haben. Du hast nicht nur die Zahl, du hast nicht nur die Quantifizierung, sondern auch irgendwie, wie es dir vermittelt wird und vielleicht auch Tipps davon abgeleitet. Und du hast für dich gemerkt, ist geil? Also
nein, ich hab's auf... Ich glaube, man muss die Kirche im Dorf lassen. Es ist nichts Neues, was jetzt nicht sonst auch irgendwie spürst oder wahrnimmst. Ja? Es ist einfach eine Bestätigung von gewissen Sachen.
Okay.
Zum Beispiel, das war jetzt vor kurzem da Ende Dezember, habe ich so einen Schnupfen gekriegt und ich habe mich eigentlich den Tag schon nicht richtig gut gefühlt.
Mhm.
Und dann bin ich schlafen gegangen und dann über Nacht ist quasi das ein bisschen ausgebrochen.
Mhm.
Und dann, wie ich halt in der Früh aufgestanden bin, habe ich halt entsprechend den Schnupfen schon gehabt und Halsweh.
Ja,
und natürlich sagt die Ruhe Herzfrequenz dann erhöhte, also um 10 schlägt mehr und natürlich ist die Herzfrequenzvariabilität dann entsprechend synchroner und wenig asynchron.
Mhm.
Die ganzen Recovery-Parameter, wie sie da innen sind, von der Schlaftiefe und so, weil ich entsprechend schon ein bisschen gehuscht hat und so habe, wog nicht gut. Also am Ende ist es ja eine Bestätigung, die, wenn du jetzt fragst, ohne der Information verringe, ich wäre dem Tag auch nicht zustande gewesen, aus dem Bett zu gehen.
Ja,
also es hat jetzt keinen Mehrgewinn gehabt, dass das eine Verhaltensänderung bei mir bewirkt hat.
Mhm.
Aber ich finde es interessant, dass ohne irgendwo, dass ich was ausfülle oder so oder irgendwas mache, dass das Feedback passt. Und das ist halt das nette Add-on zum stylischen Ring, wo ich sage, okay, ich mache das, aber ich bin sehr, sehr vorsichtig jetzt, was jetzt, sage ich mal, so diese Schlüsse betrifft und diese Vorhersagen betrifft und auch die Interpretation, weil am Ende, glaube ich, ist es schon in einer gewissen Weise ein bisschen als Spielerei zu sehen und ich würde jetzt das auch in einem Athletenkontext nicht überinterpretieren.
Und vor allem genau, was du sagst, weil ich gehe inzwischen genau den gegenteiligen Weg, habe seit Jahren inzwischen 24/7 meine Sportuhr drauf, die ja auch in einem gewissen Grad Stresswert über Heart Rate Variability und auch ein bisschen Schlafphasentracking macht, natürlich nicht auf demselben Niveau. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, okay, genau wie du sagst, all die Daten, die mir das Ding gibt, habe ich davor eh erspürt, ja. Und es war komplett sinnlos, weil an dem Tag, wo ich mich krank, ich schaue nie jemals auf diesen Stresscore. An dem Tag, wo ich mich krank fühle, schaue ich mal wieder auf den Stresscore und sehe, aha, der ist ja echt arg erhöht, ich werde wohl krank sein. Aber erst getriggert durch mich selber, habe ich mir gefragt, warum zum Teufel schaue ich es mir denn überhaupt an? Oder ein guter Kumpel von mir, der immer gern Laktat misst bei seinen Intervalltrainings, um sich zu kontrollieren. Und dann frage ich ihn, und bringt's dir was? Und er sagt, naja, er fühlt sich, dass er in dem Bereich ist. Und jedes Mal kriegt er durch den Laktat die Bestätigung. Dann denke ich, okay, passt, du schulst dein Gefühl. Und ich sehe inzwischen diese Devices eigentlich nur noch als Möglichkeit, um in erster Linie mal Leute, die komplett nicht mehr sich spüren, erstmal wieder einzuschulen. Ja? Siehst du es auch
ähnlich? 100%. Ja? Also ich glaube, viele verlernen das Spüren. Der hilft in einer gewissen Weise, ja, dass ein bisschen wieder dieses Biofeedback zu schulen.
Aber musst du es dann nicht auch wieder weghauen irgendwann?
Ich glaube, das wird sich entscheiden, ob ich diese 6 Monate dann, weil 6 Monate sind, glaube ich, frei und dann müsste man, glaube ich, 6 Euro pro Monat zahlen und ich glaube, ich weiß nicht, ob es mir das wert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube nicht, dass ich das verlängern werde. Ich werde das jetzt einmal 6, jetzt zum Beispiel Heart Rate for Training, schon wie das in der Beta-Phase war, 2014, 2015 eigentlich, eine, glaube ich, für die ersten über Jamie Stanley von Australien über das AES probiert, von Marco Altini. Jetzt ist es ein richtiger Verkaufsschlager, aber ich habe das dort mal schon über 1,5 Jahre aufzeichnet. Ich habe es dann auch wieder lassen, weil es war für mich auch ein bisschen so mehr, ich weiß, es gibt Maschinen, die das sehr stark vertreten, so dieses Herzfrequenzvariabilität gesteuerte Training. Für mich war das mehr so Hair in the Joghurt, wie es Steven Seiler immer sagt. Und ich glaube, am Ende, ja, ich habe das jetzt einfach mal probieren wollen, weil ich ansonsten zum Beispiel jetzt seit sehr, sehr langer Zeit keine Trainingseinheit mehr via GPS oder irgendwas aufzeichnen. Also wenn ich trainieren gehe, mache ich das einfach über My Memory. Ungefähr, wenn ich eine Stunde laufen war, die Runde läuft, dann weiß ich...
Macht dir das mehr Spaß? Macht dir das weniger Spaß? Weil ich meine, man kann sich ja wahrscheinlich aus dem Fenster lehnen und sagen, okay, als PhD wird man irgendwann eine gewisse Datenaffinität haben. Jetzt ist die Frage, wie macht dir dein eigenes Training mehr Spaß? Wenn du die ganze Zeit das Feedback und die Daten vor dir hast? Oder wenn du einfach einmal sagst, nicht einmal mit einem Device drauf, mache ich jetzt den geilen Trail ran, und spür einfach und fühl und der Wind in den Haaren und der Kies unter den Schuhen. Also
grundsätzlich, ich habe jetzt in den letzten Jahren echt viel mit Daten gearbeitet, also mit Trainingsdaten, du kannst am Ende einfach für dein Training selber nicht mehr sehen.
Ja.
Das heißt, du willst eigentlich einen Disconnect. Wo ich es mache, ist in verstärkter Linie bei Pilottestungen, wo ich gewisse Sachen ausprobiere. Da mache ich das gern. An mir selber, also wenn ich jetzt auf der Uni einen neuen Test mache oder generell einen neuen Sensor probiere oder irgendwas, also so diese Pilottestungen, die interessieren mich sehr an mir selber, wie das wirkt. Ich habe jetzt in letzter Zeit mehr Leistungstest wieder gemacht, weil ich in einer gewissen Weise Pilottestungen gemacht habe und da wäre ich schon extrem zum Freak, aber da hat es ja eigentlich einen Bezug, weil man eine gewisse Sache erlernen will. Aber da teste ich an mir selber gern. Aber die sind nur sehr, sehr ausgewählt. Also wie heute der Laktat-Test, der 4x400, der hat mich auch einfach interessiert. Und da bin ich auch danach hergegangen und habe mir das gleich ausgewertet und so, weil mich das interessiert. Aber das ist punktuell.
Ja.
Und dann aber wieder gibt's einfach jetzt eine sehr, sehr lange Zeit dann wieder, wo mich das alles nicht interessiert.
Ja. Ich glaube, das ist eine wichtige Fähigkeit, dieses Prinzip von irgendwo mal reingehen, Gas geben und dann wieder disconnect. Ähnlich wie bei Arbeitsmoral. Mal irgendwo richtig high-focused work und dann wieder disengage und Auszeit. Und mir kommt vor, in der heutigen Zeit verschwimmt das extrem. Leute sind die ganze Zeit so halb on the go, ohne mal wirklich die Differenz zu spüren. Und ähnlich wie du es mit den Daten beschreibst, eigentlich wunderschön. Mal wirklich reindiven und ausnutzen und dann mal wieder raus und aber auch aktiv es genießen, es nicht zu haben. Ja. Ist eigentlich ganz schön. Eben noch kurze Anekdote zu mir und wie ich so Verletzungen zum Beispiel wahrnehme. Ich habe mir immer gedacht, irgendwo spüre ich ein leichtes Ziehen, wie man es halt so kennt, und dann übergehe ich das und dann entwickle ich eine Verletzung. Und ich bin drauf gekommen, ich habe mir selber im Nachhinein immer eingeredet, ich hätte es ja nicht wissen können. Es war Zufall, wer hätte es denn jetzt ahnen können, dass das Training jetzt zu viel war? Oh, ich Armer, mein Körper betrügt mich da. Und irgendwann bin ich jetzt vor kurzem drauf gekommen, nein, ich hätte jedes einzelne Mal durch mein eigenes Gespür, ohne dass man jetzt zum MRT geht und zum CT, was eher ein scheißes bildgebende Verfahren, weiß nicht, wie du das siehst, jedes Mal hätte ich mir selber einfach nur ehrlich genug sein müssen, mein Ego zurückzustecken, jetzt trainierst mal 2 Wochen nicht, eine Woche nicht. Anstatt zu sagen, nein, auf äußere Umstände ausreden und es muss ja in Daten gegossen werden, war ich einfach selber zu blind und zu dumm. Aber es ist ein langer, langer Learning-Prozess, ja. Ist hart.
Absolut. Und da gibt's ein kurzes Beispiel auch zum Beispiel mit der Corona-Impfung, ja. Viele Athleten haben glaubt, dass die Corona-Impfung für sie schlecht ist. Aus irgendeinem Grund. Und sie war eigentlich nur schlecht, oder die Leute, die haben es nur schlecht erfahren, weil sie entsprechend die Spielregeln eingehalten haben. Ja? Mhm. Wenn ich an dem Tag, wo ich Impfung habe, 4 Stunden trainieren gehe, mhm. und dann in einem ermüdeten Zustand, weil mhm. man weiß, dass die Impfung extrem das Immunsystem triggert, mhm. durch eine Vorermüdung, durch ein Training, ja. das ein eigentlich ein ermüdetes, überreiztes Immunsystem schon zur Impfung bringt, mhm. dann am Ende eine Injektion kriege, ja? mit einem abgeschwächten Virus.
Weil ja auch Training... Also wirkt ja aufs Immunsystem und das Immunsystem macht ja quasi so unter Anführungsstrichen auch die Adaptionen, ja. Und dann hast du Doppelbelastung, ja.
Dann eine Doppelbelastung, dann kann es eben sein, dass der Effekt, also die Reaktion übermäßig stark ja. ausfällt oder durch das gedämpft wird, ja, weil ja. das Immunsystem eh schon arbeitet, ja. ja. Und dann verschwinden gewisse Sachen und dann spüren sie ja am Ende nicht so wieder dieses, okay, jetzt kann ich mich wieder belasten. Mhm, und das ist ein bisschen das Problem, warum sie dann eigentlich so out nach einer Corona-Impfung so für längere Zeit so eine Dauermüdigkeit entwickelt haben, mhm. weil sie eben das nicht geschafft haben oder nicht diszipliniert genug waren, eigentlich diesen Reiz von der Impfung, was ja genauso ein Reiz ist für unser System, abzuwarten. Die entsprechende Regeneration zu geben, und da gibt's ganz, ganz klare Vorgaben, auch vom nationalen Impfgremium, mhm. ja, wie man das einhalten soll, damit man safe bleibt, damit man diese Side-Effects, von denen oft so...
Habe ich gar nicht so im Hinterkopf jetzt, was haben wir, 24 Stunden, 72 Stunden?
Also mittlerweile sind es, glaube ich, 48 Stunden, 48 Stunden soll man auf jeden Fall einmal vom Sport absehen, mhm.
So lustig, dass genau das dann das Harte. Manche Leute kriegen den Arsch nicht auf, um überhaupt sich zu bewegen, die anderen schaffen es nicht, einmal 2 Tage ruhig zu sitzen. Der Mensch, oder? Individuell hoch 10, ne?
Genau, und das hat sich natürlich dann bei vielen auch nicht unbedingt positiv auf, sag ich mal, das nächste Training in die 2 Wochen ausgewirkt, weil ja. die das einfach lange,
ja.
also, das war jetzt nicht so, dass sie krank waren, aber das war einfach so ein Dauermüdigkeitsgefühl, weil sie im Immunsystem irgendwie
einfach mit dem Hammer drauf hat. Auf dasselbe System genau. und wie soll das noch abpuffern am Ende? Und was ist den Leuten da im Weg standen? Ihr Ego, sie trainieren zu wollen, das Unwissen, also was war's denn?
Ich glaube, zum Teil ein bisschen der Leichtsinn, ja. das einfach nicht entsprechend professionell eingeordnet.
Ja.
Und zum anderen schon auch in einer gewissen Weise diese wie soll ich sagen, dieser Zwang, mhm. dieser Druck.
Ja. Trainieren zu müssen, weil wenn ich nicht trainiere, dann...
Also speziell jetzt im Elite-Kontext hat man es öfter gesehen.
Wobei es vielleicht dann eh jedem so geht. Das ist menschliche Psychologie, anderes Thema. Ich will ja eine Zeit gar nicht zu überspannen. 2 kurze Punkte, einfach weil es interessant ist. Zum einen nochmal, weil wir es ansprechen müssen, die Orgenleistungen, die momentan im Triathlon aufs Parkett gebrannt werden und Leistungen, die noch vor 10 Jahren als undenkbar galten. Genau wie im Radsport, wo man gesagt hat, na, in jungen Jahren, du brauchst einfach noch. Und die Gesetze werden alle neu geschrieben, ja. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Zumindest fühlt es sich so an und alle Leute stellen es so dar. Gesetze werden neu geschrieben, das gilt nicht mehr. Wir haben eh, glaube ich, schon mal geredet. Aber wo sind wir denn jetzt? Bessere Talentförderung, trainiert man smarter, sind es einfach die Ausnahmetalente und die genetischen Mutanten, die wir da haben? Ist es einfach möglich, eine olympische und eine Langdistanz in so Orgenzeiten zu finishen, etc.?
Also ich glaube, wir leben momentan in einer sehr, sehr spannenden Zeit, was jetzt, sage ich mal so, die Sportwelt betrifft, aber was jetzt die neuen Benchmarks betrifft. Es hat ja jetzt in den letzten paar Jahren schon sehr, sehr viele Veränderungen geben und ich glaube jetzt, wenn man jetzt den wirklichen 2-Stunden-Marathon oder Sub-2 sieht, dann reden wir jetzt für die nächsten 10 Jahre, glaube ich, was sie sagen, dass es realistisch ist. Ja. Und so sieht man das halt, zieht sich das auch in anderen Sportarten, wie zum Beispiel im Schwimmen, da war jetzt die Weltrekorde, die was sie dazu mal vor 10 Jahren mit Anzug geschwommen sind, die brutzeln jetzt auch ohne Anzug. Jetzt,
ja.
Und so sieht man halt immer wieder quasi, dass eigentlich die Sportwelt sich ständig weiterentwickelt, ja, von den Leistungen her.
Ja.
Und das ist natürlich zum einen geschuldet, weil man einfach mehr weiß, weil man technologische Fortschritte hat. Brauche jetzt nur im Triathlon nennen, zum Beispiel die ganze Aerodynamik, was sich am Radl tun hat. Das ist nicht mehr vergleichbar wie vor 10 Jahren.
Die Schuhe.
Also die fahren mit den gleichen Leistungen 2 bis 3 km/h Minimum schneller.
Ja, ja.
Ja. Schuhe braucht man gar nicht drehen, was dich da auswirkt. Also da haben wir schon gewisse Innovationen auch dabei, da vergleicht man dann nicht mehr Äpfel mit Äpfel, sondern das sind dann schon andere Waffen. Ich glaube, von Athletenseite weiß man einfach in einer gewissen Weise mehr von Trainingswirken, Regeneration hat sich sicher einiges getan immer wieder. Ich glaube, dass es jetzt grundsätzlich die Trainingsgesetze nicht nicht neu erfunden haben. Also es gibt immer noch Reizdichte, Reizhäufigkeit, Reizintensität, ja. Reizdauer. Also die grundlegenden Trainingsprinzipien, die sind wie ein Stein gemeißelt. Das ist ähnlich wie ein physikalisches Gesetz. Mhm. Ich glaube, die Anordnung, wie man es macht, wann man es macht, experimenteller wie früher. Vor allem, was jetzt auch Schnellkraft-Sportarten betrifft, Sprintsportarten, wo man sich einfach mehr Richtung Kraftschiene traut und nicht nur immer eben über diese Ausdauerschiene kommt. Also ich glaube, da wird sehr viel experimentiert und auch deswegen sieht man da zum Teil auch extrem starke Veränderungen. Mhm. Ja. Aber es ist sicher extrem spannend, da zu sehen, wie sich das verändert und ich glaube, da wird sich ja in der nächsten Zeit sich noch vieles tun.
Wahrscheinlich, oder? Wir haben überall in allen Feldern der menschlichen Forschung und Entwicklung exponentielle Wachstümer. Und warum soll in der Leistungsphysiologie nicht auch Orgascheiß passieren, den man vorher als unmöglich gehalten hat? Was ja bei Leuten so fasziniert ist, Kurzdistanz, Langdistanz, wie kann denn das zusammenspielen? Aber aus einer rein physiologischen Perspektive, oxidatives System, oder? Oxidative Energiebereitstellung bei beiden prädominant. Vielleicht ist es gar nicht so weit hergeholt zu sagen, ja, wenn ich einfach so ein Ausnahmetalent bin, à la Blumenfeld, und ich einfach mit meinem oxidativen, unter Anführungsstrichen, Grundlagenstoffwechsel so arg dabei bin, dann ist es vielleicht nicht so komisch, dass ich auf einer langen und auf einer kurzen erfolgreich sein kann. Siehst du es ähnlich, oder?
Hat er ja heuer schon gezeigt.
Eben, aber das siehst du es ähnlich, um dass man sagen würde, vielleicht ist es gar nicht so absurd, wie es manche Leute sehen, und so komisch und so. Vielleicht ist der einfach so gut, ne?
Es hat es ja früher auch schon gegeben.
Ja.
Ich glaube, es
war. True, fair enough, genau.
Mark Allen hat, glaube ich, Kurzdistanz und Longdistanz in einem Jahr gemacht. Ich glaube, Greg Welch 1994 auch.
Ja.
Also es gibt da einige Beispiele, wo es früher auch funktioniert hat. Und also ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Es muss vom Athletentyp her, glaube ich, passen und es muss vom Rennen her passen.
Ja.
Was man sieht, dass diese Rennen jetzt vor allem auf der Langdistanz und so, das sind weniger jetzt Einzelrennen, sondern die sind schon ziemlich taktisch geworden.
Mm-hmm.
Also schwimmen sowieso.
Ja.
Aber am Rad, das ist schon ziemlich, das ist sehr, sehr taktisch geworden. Also da gibt es jetzt nicht mehr diesen Superbiker, die was man früher oft genannt hat.
Findest du es selber schade eigentlich? Was taugt dir mehr? Also manche trauern dem ja nach, dem Superbiker, der dann noch den ärgsten Bikesplit rausholt und das Orga aufhört.
Ja, es kriegt mehr und mehr den Charakter von einem Kurzdistanzrennen. Das muss man sagen, dass es immer mehr und mehr auf eine Laufentscheidung rausgeht. Also es gibt selten jetzt, dass einer mit 15 Minuten Vorsprung vom Rad steigt und dann halt am Ende den Marathon bis auf 5 Minuten verteidigen kann. Ja. Das gibt's einfach nicht mehr. Und dementsprechend ist jetzt sicher vielleicht das Radfahren nicht mehr so spannend, weil jeder ein bisschen taktiert auch mehr.
Sollte man was ändern an den Windschattenregeln?
Ja, ich glaube, im Kurzdistanzbereich, da gibt es da gibt's Bestrebungen für Elitebereiche mit so einem neuen System aus Neuseeland, wo man das probiert ein bisschen.
Also das sogar einzuführen. Ich habe mir umgekehrt gedacht, in der Langdistanz noch ärgere Abstände, um es.
Ja, kann er überlegen. Die Dynamik
wieder zurückzuführen.
Kann er überlegen. Ich glaube, wenn man nur mehr Abstände hat, dann müsste man das Profirennen separat machen vom Age-Group-Rennen.
Mhm.
Weil ich glaube, bei Age-Group-Rennen, wenn man da jetzt 3000 Starter hat und bei jedem quasi 40, 50 Meter Abstand hat, so lange ist die Strecke nicht.
Ja.
Also, ich glaube, da hast du ein Problem einfach, dass sich das rein logistisch nicht ausgeht. Das sind Sachen am Ende, über die können wir jetzt auch noch spekulieren.
Das stimmt. Nur das ist auch persönlicher Geschmack und da hat keiner recht und keiner falsch. Es kommt Orga-Scheiß auf uns zu in der Forschung, in der Entwicklung. Es passieren krasse Dinge. Allerletzter Punkt. Du hast in deinen letzten Jahren ja in deinem PhD-Prozess mit extrem coolen Leuten zusammengearbeitet, gell? Top-Coaches, Top-Wissenschaftler. Müssen wir jetzt kein Name-Dropping machen, außer du magst. Aber was sind denn deine Key-Takeaways von diesen Leuten, die es wirklich geschafft haben in ihren Feldern? Ich meine, es gibt viele Top-Researcher, es gibt viele Top-Coaches. Und dann gibt's halt Top of the Top, die jeder kennt, die Welt, also die worldly renowned sind, ja. Was ist da deine Observation oder was sind deine Key Learnings von denen? Was sagst du, das hast du wirklich für dich mitnehmen können?
Ja, zu meinen war es natürlich ein Riesenprivileg, die Möglichkeit zu haben, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, ja.
Ja.
Aber am Ende machen die auch nicht viel anders wie wir.
Ja, ja.
Ich glaube, das ist am Ende, das man wünscht sich immer, da so eine Antwort zu haben, ja. Ah, was macht den erfolgreicher, wie ja. zum Beispiel mich, ja, oder, ja. oder warum ist der so weit gekommen? Ja. Ich glaube, das am Ende ist es eine Sache von Leidenschaft. Also mhm. man hat bei denen zum Teil bei den erfolgreichen Marken, die haben einfach ein brutales Commitment, ähnlich wie Athlet. Mhm. Die brennen für die Sache.
Ja.
Ja, 24/7, ja. 365. Mhm. Und ich glaube, das kann man sich einfach als Beispiel nehmen.
Mhm. Aber das ist jetzt nicht. Oder auch nicht, weil es einfach eine so innere Eigenschaft ist, dass du es dir gar nicht abschauen kannst, selbst wenn du wollen würdest.
Genau. Aber es kann ja jeder für sich selber bestimmen, ob ja. das einer für sich will oder nicht. Aber ich glaube, das ist mir einfach aufgefallen, dass die eigentlich extrem mhm. Gewusst haben, was sie wollen, ja. Zu einem frühen Zeitpunkt schon.
Ja.
Und sie auch immer nur bedingungslos tun. Mhm. Und ich glaube, die haben da auch so ein Champions-Mindset,
ja.
Ähnlich wie ein Elite-Athlet,
ja.
dass die in der Hinsicht halt auch in der Hinsicht keine Kompromisse können. Aber ich glaube, die haben keine keine außergewöhnlichen Fähigkeiten oder so. Also ich glaube, das sind einfach auch, wenn man sie näher kennenlernt, total bodenständige Leute, mhm. die auch in einer gewissen Weise das, was wir davor gesagt haben, die arbeiten extrem hart, mhm. aber die regenerieren auch extrem hart, mhm. im mhm. Sinne, dass sie auch extrem...
Sie können richtig pushen und sie wissen, wann sie sich rausnehmen und können das dann auch echt und sind weg von ihren Stimuli und ihren Devices und sind Menschen, die leben mit ihren Familien oder schieß mich tot. Ja?
Genau. Und okay. ich glaube, wenn man sich ein bisschen was abschauen muss, dann müssen wir vielleicht, wenn einer das Ziel hat, dann muss er vielleicht einmal aufhören, average zu sein
ja.
und einfach mal probieren, gewisse Sachen intensiver zu machen
ja.
und andere Sachen ja, einfach auch mal entsprechend sein zu lassen.
Ja.
Und ich glaube, wenn man, also eigentlich kannst du, wenn es jetzt vom Training her sich, wenn jetzt ein bisschen auch dein Alltag polarisierst mhm. und nicht nur das Training, mhm, kann es vielleicht auch sich sehr positiv
vielleicht auswirken. Sind wir wieder bei zwei so schwerwiegenden Punkten. So, find einmal heraus, was dich wirklich antreibt, was wirklich dein intrinsisches Interesse ist. Und das zu finden, ist sauhart. Braucht man sich nicht die Frage stellen, oder? Wie wahrscheinlich ist es, dass du in den ersten 15, 20, 25, 50 Jahren deines Lebens da drauf kommst? Ist nicht so gegeben. Und vielleicht sind wir da wieder bei der Komponente Glück. Und wirklich erfolgreiche Menschen sind eben, denen ist ja eines gemein, genau wie du sagst, das ehrliche innere Brennen dafür. Und die sind halt vielleicht glücklicherweise sehr früh draufgekommen, was es für sie ist. Erster Prozess, find heraus, was wirklich deins ist. Und dann der zweite einfache Prozess, gib in dem Vollgas, schau, was geht. Investier dich rein, schau nicht links und rechts. Wenn du es verfolgst, dann gönnst du dir die Vollgas-Auszeit. Und mit diesem polarisierten Approach probierst du es einmal, gell? Und dann gestehe dir ein, falls es doch nicht sein soll und such das nächste, ja? Sehr cool. Cooler Abschlussstatement, Peter. Hast du noch was zu sagen? Magst du noch was raushauen?
Nein, ich glaube, das war der jemals späteste Podcast, den wir gemacht haben.
Wir haben uns noch ein bisschen Marge gelassen. Das nächste Mal können wir es kurz vor 0 Uhr aufnehmen, schauen wir. Oder wir überschreiten die Mitternachtsgrenze. Danke dir vielmals, mega cool. Wir sehen uns beim Diplomtrainer dann oder schieß mich tot, wenn ich meinen PhD mache und du mein Betreuer bist. Ich danke dir vielmals, es war wie immer sehr cool und alles Gute.
Danke.